Ja, herzlich willkommen beim WESAG-Fest 2016 hier im Münchner Westpark. Mein Name ist Thomas Barth, aber das wisst ihr ja schon vom Programm von der Gemeinschaft für achtsames Leben. Unser Hauptlehrer ist Thich Nhat Hanh. Wir gehören damit zum vietnamesischen Zen-Buddhismus. Ja, und wir wollen uns heute mit dem Thema inneren Frieden finden beschäftigen. Also für mich gilt das ja schon länger, weil ich habe das ja schon länger bekannt gegeben, aber ihr habt euch ja jetzt auch dafür entschlossen. Sonst wärt ihr nicht hier. Ja, und das ist ja eine sehr gute Idee. Ja. Der klassische Weg zum inneren Frieden ist die Meditation. Meditation im Sitzen, Meditation im Gehen. Ich persönlich bin ein großer Freund der Gehmeditation und gebe deswegen extra Gehmeditationsretreats. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, ich nur mal erwähnt, ne, auch, dass es dieses Thema auch gibt, dass man auch in der Gehmeditation sehr tief meditieren kann. Klassisch seit Buddhas Zeiten ist natürlich die Sitzmeditation. Eine Schwierigkeit der Sitzmeditation haben die meisten, wie ich den Eindruck habe, schon erlebt. Es ist gar nicht so leicht, längere Zeit still zu sitzen und entspannt dabei zu sein. Ja. Ist trotzdem wichtig, dass wir es schaffen. Das heißt, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein, nur mal so erwähnt hier. Also die richtige Sitzposition braucht halt ein bisschen Zeit, die zu finden. Das kann ein Kissen sein, das kann zwei Kissen sein, das kann ein Stuhl sein. Es kann aber auch ein Fernsehsessel sein. Das Entscheidende ist, dass wir meditieren, was in unserem Geist passiert. Ja, es geht um den Geist. Und natürlich ist es besser, im vollen Lotussitz zu sitzen, als im Fernsehsessel. Aber, ne, wenn es nicht gut geht, ne, dann müssen wir halt die Variante wählen, die geht. Ne? Ja, und wenn es dann irgendwann besser ist in 5 Jahren, ist ja toll, dann können wir auch anders sitzen, ne? Wenn wir uns gelernt haben, zu entspannen beim Sitzen. Das ist ganz wichtig, das auch zu schaffen. Gut, auch nur eine Randbemerkung. Also die Meditation ist der Weg zum Frieden. Wir haben jetzt schon kurz gemeinsam meditiert. Und ja, und ich habe zumindest eine ganz kleine Meditationserfahrung. Meditation ist in doppeltem Sinne wichtig für den inneren Frieden. Es ist sozusagen das Labor, ja, in dem wir messen, und es ist die Werkstatt, in der wir reparieren. Normalerweise sind wir den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwas hinterherzulaufen, was zu erledigen, was zu ergattern, was zu vermeiden, ja, und so weiter und so fort. Brauche ich nicht länger ausführen. Den ganzen Tag beschäftigt, kümmern uns nur um Dinge in der Außenwelt, die wir erreichen wollen oder verhindern wollen oder so. Ne? Und haben überhaupt keine Zeit für uns selber. Manchmal definieren wir dann irgendetwas als Zeit für uns selber, wie eine Teepause. Aber aus buddhistischer Sicht ist nicht wichtig, ob wir eine Teepause machen, sondern was in unserem Geist in der Teepause passiert. Ja? Also es kommt wieder auf den Geist an. Also normalerweise nehmen wir uns keine wirkliche Pause. Und das ist ein Problem. Aber wenn wir uns entschlossen haben zu meditieren, dann haben wir schon mal einen sehr großen und wichtigen Entschluss gefasst. Wir haben uns Zeit genommen. Zeit genommen für uns selber. Und wir setzen uns hin, beobachten den Atem, spüren den Bauch. Es ist angenehm, ne? Wie der Atem fließt, wie der Bauch sich bewegt. Es ist beruhigend, das tut wohl. Wir konzentrieren uns darauf. Und ja, und genießen diesen Zustand. Tatsächlich, in den meisten Fällen, hält dieser Zustand nicht sehr lange so an. Und dann ja, kommt irgendetwas in unserem Geist hoch. Ne? Also uns fällt ein, was wir alles noch machen müssen, oder es kommen Gefühle wie Unruhe oder Traurigkeit auf oder ein Ärger oder eine Sehnsucht oder weiß der Geier was. Und das kann uns ziemlich gefangen nehmen und uns lange Zeit beschäftigen. In der Meditation wollen wir das aber so, ganz so nicht. Ich habe gesagt, es ist ein Labor. Das heißt, wir haben Zeit, auf uns zu schauen. Wir beobachten den Atem, wir spüren den Körper, wir spüren den Bauch. Und wenn jetzt etwas aufkommt, wie zum Beispiel diese Gefühle oder Gedanken, die ich gerade genannt habe, dann ist es für uns kein Grund, uns zu ärgern und zu sagen, oh Mist, ich sollte doch auf meinen Atem achten. Und es ist kein Grund, enttäuscht zu sein, sondern dann sind wir eben genau in der Laborphase unserer Meditation. Wir haben bemerkt, oh, da ist etwas in uns. Ja? Und das ist wie ein Messwert jetzt, also wenn wir jetzt von der Medizin gehen, ja, ne? oder auch mit der Technik, ne? Labor. Ne? Wir haben einfach bemerkt, endlich haben wir mal Zeit gehabt, wir haben bemerkt, ja, das beunruhigt mich doch, diese Bemerkung der Kollegin von gestern. Weil sie jetzt wieder da ist, ja. Jetzt kommt sie wieder hoch und in der Meditation und wieder ein ungutes Gefühl dabei. Warum hat sie das gesagt? Offenbar ist doch wichtig. Ja? Wir hatten vorher keine Zeit, das mitzukriegen. Und es ist schlecht, weil es hat ja offenbar in uns gearbeitet. Ja? Es hat die ganze Zeit gearbeitet, es war da, es hat gearbeitet, es hat ein ungutes Gefühl zurückgelassen. Und jetzt in der Meditation, wo ein gewisses Maß Ruhe entstanden ist, pop, ist es da. Ja? Also, da haben wir schon was gelernt über uns. Das meine ich mit Laborphase. Wir sehen, was ist gerade da. Wenn es uns gerade richtig gut geht, ja, dann folgen wir dem Atem, spüren den Bauch, genießen den Atem, spüren, wie sich der Körper entspannt und alles ist gut. Ja? Nur die Probleme, die da sind, wenn welche da sind, die kommen dann hoch. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir dann mit dem, was wir bemerkt haben in der Laborphase? Normalerweise haben wir die Tendenz, solche Dinge zu bekämpfen oder so, sage ich mal. Ne? Also es gibt so eine Idee, ne, zum Bekämpfen, ne? Muss weg. Ne? Das ist Schmerz, muss weg. Ne? Also es gibt so eine Kampftendenz in uns und die ist aber völlig fehl am Platz in dieser Situation. Völlig falsch. Es gibt natürlich auch die Tendenz, es zu unterdrücken. Ne? Das mag ich nicht. Ne? Und wir haben im Deutschen das schöne Wort unterdrücken, weil dieses Unterdrücken, das hat schon was mit Anspannung zu tun. Ne? Wir verspannen unseren Körper, versuchen den Kopf frei zu machen, aber doch arbeitet es weiter. Ja? Im Körper, im Bauch und wir verspannen uns zusätzlich noch dazu. So, das ist der falsche Weg. Was wir jetzt versuchen in der Meditation ist, einen liebevollen Zugang zu diesem Thema zu finden. Ja? Also bleiben wir jetzt erstmal bei Gefühlen wie Unruhe, Angst oder Traurigkeit. Ne? Jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ne? Es kann einfach Unruhe entstehen. Ne? Das Gefühl, egal wo wir es jetzt spüren, ne? im Bauch oder in den Händen oder wo auch immer. Irgendwo spüren wir diese Unruhe, diese Zappeligkeit, diese diffuse Angst, irgendetwas. Ne? Oder auch Traurigkeit. Ne? So. Ja, und wir versuchen jetzt einen positiven Zugang zu finden. Und das ist entscheidend. Der innere Dialog könnte zum Beispiel so gehen, das muss sich jeder dann was überlegen. Ne? Das Ziel habe ich schon benannt, aber jetzt um es konkret zu machen, könnte ich sagen, oh, meine Angst, da bist du ja wieder. Ich weiß schon, ne? Du kommst öfters. Aber es ist ja gut, dass du jetzt kommst, weil jetzt habe ich gerade Zeit für dich. Ich habe ja Zeit, ne? Wenn wir in der Meditation sind, haben wir Zeit. Wir haben nichts vor. Wir haben Zeit. Jetzt habe ich gerade Zeit für dich. Ich weiß, wie ich mich um dich kümmere. Also demnächst, ich erkläre es gleich. Ich weiß, wie ich mich um dich kümmere. Ja, das mache ich jetzt. Okay. Ne? Unser Lehrer Thich Nhat Hanh liebt das Bild der Mutter, die ihr schreiendes Kind tröstet. Ne? Das ist wie, ne? Also wenn jetzt, sagen wir mal, Angst entsteht, ne? Ist das wie ein schreiendes Kind. Ne? Wir sollen es nicht unterdrücken, nicht bekämpfen, sondern in den Arm nehmen und trösten. Ne? Und wir wissen, wenn wir es nicht sozusagen anstacheln und aufheizen, vergeht es von ganz alleine. Wir brauchen nichts tun, damit es vergeht. Nichts kann existieren ohne Nahrung. Das ist eine wichtige Lehre vom Buddha. Nichts kann ohne Nahrung existieren. Wenn wir dieses Gefühl der Angst nicht nähren, mit Gedanken, ja, mit Denken, uns ausmalen, was Schreckliches passieren könnte, geht die Angst doch wieder weg. So, was müssen wir jetzt also machen? Einfach weiteratmen. Weiteratmen. Den Atem spüren. Den Bauch spüren. Den Körper spüren. Natürlich spüren wir jetzt im Körper auch unangenehme Gefühle. Ne? Egal, wo wir die Angst spüren, irgendwo spüren wir sie. Ist da, okay. Wir haben ja gesagt, meine Angst, da bist du wieder. Ich habe Zeit, mich um dich zu kümmern. Ich werde dich trösten. Und die Beobachtung des Atemvorgangs ist etwas sehr Tröstliches. Das ist so wie ein Kind wiegen. Ja, oder man singt, ne? Na, wie war das? Aya Popay. Es gibt so Kinderreime, ne? So, ne? Egal jetzt, wie es jetzt. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ne? Schon zu lange her. Okay, also, wir beruhigen es, ja? Und singen ein tröstendes Lied. Und das tröstende Lied ist. Ich atme ein, ich atme aus. Spüren den Atem, spüren den Bauch, wie er sich bewegt. Spüren die Verspannung, die von der Angst kommt, die natürlich da ist. Die Angst ist da, klar. Und sie darf da sein. Und wir spüren den Atem. Beides zusammen. Das ist sehr schwierig, über so psychische Phänomene zu reden. Viele Menschen sagen, wir halten die Angst. Das ist so, was viele Menschen verstehen. Ne? Wir halten die Angst. Ja. Wohl wissend, dass alles in Ordnung ist. Wir wissen ja, dass die Angst da ist. Wir wissen ja, dass das ein Problem ist, was wir öfters haben. Ja? Und in der Meditation ist der richtige Augenblick, wo sie sich zeigen darf. Und wir haben das richtige Programm. Ja, und sie wird sich beruhigen. Sie wird sich beruhigen. Und wenn wir das einmal geschafft haben, so lange zu sitzen, bis sie sich beruhigt hat, die Angst, dann haben wir wirklich was fürs Leben gelernt. Weil dann wissen wir, dass wir der Angst nicht ausgeliefert sind. Wir können etwas tun. Schlicht und ergreifend still hinsetzen und den Atem beobachten, bis sie weg ist. Das geht. Natürlich braucht es ein bisschen Übung, ist klar. Es ist Übung, Geschicklichkeit, klar. Aber jeder kann es lernen. Wir müssen halt dranbleiben. Und wenn es beim ersten Mal nicht gelingt, dann gelingt es halt beim zweiten oder dritten Mal. Ja? Das ist eine ganz wichtige, konkrete Technik für schwierige Gefühle. Gut, mit dem Punkt möchte ich es dann auch schon mal gut sein lassen. Ja, aber natürlich sind ja nicht nur jetzt Gefühle, also ich habe jetzt vor allem über Angst gesprochen oder Unruhe, die ja eigentlich auch davon daher kommt, oder auch Traurigkeit und solchen diffusen Gefühlen. Aber es kommen natürlich auch ganz andere Sachen hoch. Ne? Ärger hatte ich schon mal angesprochen. Ne? Also irgendwas Unfreundliches, was die Kollegin gesagt hat oder der Nachbar oder weiß der Geier wer. In der Familie. Irgendwelcher Streit, der gerade läuft. Groll, den wir hegen. So Sachen kommen auch gerne in der Meditation hoch. Und die brauchen ein bisschen sozusagen tieferschürfende Behandlung sozusagen. Natürlich, im Grunde ist es klar, die erste Tendenz ist die gleiche. Wir sagen, okay, Ärger. Ja, schön, dass du jetzt kommst. Passt schon, ja? Ich habe Zeit für dich. Ne? Aber dieser Ärger hat eine Quelle, Ich meine, wenn wir ihn beruhigen, ist es gut, ist schon klar, aber wir müssen weitergehen, weil er kommt ja immer wieder. Ich meine, dieser Ärger hat ja einen Grund. Ne? Und dieser Grund, ja, den möchte ich jetzt ein bisschen, ja, einen sehr weiten Bogen machen oder ein bisschen theoretisch mal jetzt angehen, aber irgendwo hat es doch damit zu tun, dass wir finden, dass irgendein Mensch irgendwas ganz falsch macht. Ja? Die Schwierigkeit ist die, dass der andere meint, es wäre richtig. Ne? Oder? Können wir das mal so allgemein stehen lassen. Ja? So. Und ich habe es so in diese Form gebracht, weil wir, um die Verbindung zu schaffen zu einer ganz wichtigen Lehre, die ganze Geschichte des Buddhismus durchzieht, und das ist die, dass das dualistische Denken, eben das Denken in richtig und falsch, eines unserer größten Probleme ist. Es ist ja klar, solange wir fest davon überzeugt sind, dass wir Recht haben und der andere sich ganz falsch verhält und der andere selber überzeugt ist, dass er alles richtig macht, kommen wir einfach keinen Millimeter weiter, oder? Und solche Dinge können sich nicht über Tage und Wochen und Monate, sondern über Jahre hinziehen. Wie viele Menschen haben am Sterbebett sich noch mit solchen Fragen beschäftigt, aber dann oft die Energie gefunden, sich zu lösen? Aber wollen wir so lange warten? Nein, natürlich nicht. Ich darf verweisen auf den Titel. Wir wollen ja inneren Frieden finden. Ne? Ja? Ja, genau. Oh, jetzt habe ich sozusagen eine Pointe schon verraten. Ich meine, wenn man so Leute drauf anspricht, dann heißt es manchmal, warum soll ich mich damit beschäftigen? Der andere tut ja nichts dafür. Der hat es ja nicht verdient, dass ich ihm verzeihe. Ne? In unserer Kultur spricht man oft von Verzeihen, ja? Was aber auch oft missverstanden wird. Aber wenn man so kommt, ne, da muss man verzeihen, dann ärgerst du dich nicht mehr, dann geht es ja wieder gut. Ne? Sagt, hat es ja nicht verdient. Der andere hat es ja nicht verdient. Ja, aber das heißt nicht verdient. Da denken wir in falschen Kategorien. Wenn wir inneren Frieden finden wollen, dann ist das eine Hürde. Ja, wir können nicht einem Menschen grollen und gleichzeitig dauerhaften inneren Frieden haben. Das geht einfach nicht. Das kommt immer wieder hoch, der Ärger. Oder? Immer wieder. Also, wir haben keinen anderen Weg, als uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und gut, ich meine, das Wort Verzeihen ist nicht schlecht, aber es wird oft missverstanden. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr von der Seite jetzt mal erklären. Also man kann es auf viele Arten natürlich erklären. Ist ja auch gut, dass es viele Lehrer gibt, die das auf verschiedene Arten erklären. Ich versuche es jetzt mal auf eine, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Also mir geht es darum, das von der Seite des Non-Dualismus anzupacken. Also das Grundproblem ist, ich bin der Meinung, der andere macht es ganz falsch. Ne? So, und er meint, es ist aber richtig. Ne? So. Ja gut, wie kommt so eine Meinung zustande, dass das falsch ist, was der andere tut? Ja, diese Wertung falsch, die hängt ja jetzt ab von ganz vielen Dingen in mir. Also ich meine, was richtig und falsch ist, hängt ja von meinen Werten ab, was ich für wichtig halte. Ne? Es hängt von meinen Bedürfnissen ab, was ich brauche. Von meinen Ängsten, ne? Weil ich will ja vielleicht gewisse Dinge vermeiden. Ne? Und darum halte ich irgendetwas für richtig. Ne? Und lassen wir mal die drei Sachen, das sind die drei wichtigsten. Ja? Nur andere Menschen haben ja andere Werte, andere Bedürfnisse, andere Interessen, andere Ängste und Sorgen, oder? Wir werden noch einige andere Unterschiede finden, aber ich lasse jetzt mal die Auflistung, ja? Ja, die kommen dann zu anderen Entscheidungen, ja? Und glauben, dass irgendein Verhalten richtig ist, ja, weil, und auch andere Möglichkeiten, das dürfen wir auch nicht übersehen, Möglichkeiten, ja? Gewisse Verhaltensweisen kann ich vielleicht an den Tag legen, aber der andere nicht. Ja, zum Beispiel. Ne? Kann ja sein. Ja, und wenn wir das uns wirklich mal in Ruhe klar durch den Kopf gehen lassen und das mal anwenden auf ein konkretes Problem, dann löst sich das auf einmal ganz auf. Ja, dann wird dieses richtig und falsch auf einmal zu einer Bewertung. Ja, wir sehen, ich habe so viele Alternativen zu handeln, der andere hat so viele Alternativen. Ich habe die ausgewählt, aus den Bedürfnissen, Wünschen, Werten, Ängsten, Sorgen. Ja, der andere aus den und den Gründen. Hat ja auch seine Vorteile, ja. Dann fangen wir an, auf einmal zu verstehen, ja, okay, gut, klar, wenn man natürlich große Angst vor diesem Ding hat, ja, dann natürlich klar, dann verhält man sich so. Ne? Oder wenn man dieses Bedürfnis hat. Ne? So, und dann lösen sich richtig und falsch auf. Ja? Nicht in dieser totalen Form. Ja, wenn man nicht Dualismus lehrt, heißt ja dann oft, ja, gibt es denn jetzt überhaupt kein richtig und falsch mehr? Ja, naja, ebenso, ne? Ich meine, klar, 2 und 2 ist 4 und man kann sagen, okay, das ist richtig. Und wenn einer sagt, 2 und 2 ist 3, sagt man, das ist falsch. Okay, klar. Ne? Und es gibt, aber wir müssen sogar sehen, dass auch Werte, die wir sehr schätzen, dass es Kulturen gibt, in denen die nicht geschätzt werden. Auch da. Ne? Also gerade wenn wir in andere Kulturen gehen, werden wir auch merken, dass auch Werte, wo wir denken, die sind unangreifbar, sind auf einmal angreifbar. Ne? Also wir sehen, es kommt ins Fließen, es kommt in Fluss. Und dann sind wir weitgehend über den Berg. Weil dann verstehen wir auf einmal, dass auf der anderen Seite ein Mensch ist, mit ganz spezifischen Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten, Sorgen und Möglichkeiten. Und ich auch so einer bin. Und dann auf einmal reden wir nicht mehr von richtig und falsch, sondern wir verstehen das Verhalten, das eigene und das fremde, und dann kommt der Groll raus. Natürlich bleibt ein Interessenskonflikt über, ne? Das ist ein schönes Wort. Ist klar, der Konflikt ist jetzt nicht aus der Welt, aber das äußere Teil des Konflikts ist nicht aus der Welt, aber der innere Teil, der Ärger, die Wut, ja, die sind draußen. Weil man einfach versteht, klar, okay, aus den und den Gründen macht die Person das so und so. Ja? Und ich habe die und die Gründe, die sind anders, ja, und deswegen komme ich zu dieser Entscheidung. Ja? Und dann werden wir kompromissfähig. Also erstmal können wir verzeihen. Ja? Weil verzeihen, das, was wichtig ist in solchen Situationen, weil verzeihen ist ja auch viele Wörter, sie haben ja ein breites Bedeutungsspektrum. Und wichtig bei diesem Verzeihen hier im buddhistischen Umfeld ist nur, dass wir verstehen, warum der andere Mensch meint, er könne nicht anders handeln. Ein bisschen komplizierter Satz, aber ich habe mir es überlegt. Ja? Also nochmal, ne? Es reicht zu verstehen, warum der andere Mensch meint, er könne nicht anders handeln. Ja, vielleicht fehlt ihm das Wissen. Ihm hat noch niemand erklärt, dass es ja auch anders ginge. Es fehlen die Übung, die Fähigkeiten. Ne? Oder er macht es aus Ängsten. Oder wegen seinen besonderen Bedürfnissen, ne? Die wir erst nicht gesehen haben. Ja? Es gibt viele Gründe. Aber über diesen Weg entsteht eben Verständnis. Das heißt nicht, dass wir es gut finden, aber es entsteht Verständnis. Wir sehen wieder einen Menschen vor uns mit Schwierigkeiten. So wie wir auch ein Mensch sind. Mit Schwierigkeiten. Wir können uns wieder von Mensch zu Mensch begegnen. Und dann haben wir den großen Schritt getan. Und dann können wir reden. Und dann finden sich ganz leicht Wege. Die äußeren Dinge sind es nicht. Ja? Das Ganze ist zu einem erbitterten Streit geworden, weil dieses Gut- und Falsch-Thema hochgekocht wurde. Ne? Und dann sind die Emotionen hochgekocht. Ne? Es gibt natürlich andere Interessenskonflikte, wo es nicht dazu kommt. Ja, die haben wir gelöst und schnell wieder vergessen. Ja? Also ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir auf diesem Weg Erfolge haben wollen, wenn wir auf diesem buddhistischen Weg wirklich weiterkommen wollen, wenn wir inneren Frieden erleben wollen, werden wir nicht umhin können kommen, die wichtigsten Konflikte in unserem Leben anzugehen. Und ruhig erstmal die weniger schlimmen. Ja? Also damit mit weniger schlimm meine ich, besonders schlimm sind natürlich langjährige Konflikte mit Personen, die einem nahestehen. Das ist natürlich was besonders Wichtiges, aber auch was besonders Schwieriges. Die können schon besonders verfahren sein. Konflikte mit Nachbarn und Kollegen, sage ich mal, sind oft dann eine Stufe leichter, so meine ich das. Und da kann man sich mal üben, sozusagen. Aber am Schluss geht es natürlich darum, gerade die Konflikte mit den Menschen zu lösen, die einem nahestehen. Ja, und ganz ähnlich ist es ganz egal, was jetzt kommt. Manchmal plagen uns Gedanken an Unerledigtes. Da möchte ich auch noch ein paar Ideen dazu beitragen. Ich meine, wir leben halt in einer Kultur, ich meine, man sagt uns Deutschen nach, wir sind so fleißig, oder? Sagt man einfach, ne? Und ich denke, es liegt daran, dass viele von unseren Vorfahren auch sehr fleißig waren. Und die haben uns das auch beigebracht, ja? Und die haben gesagt, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ja? Und viele von uns haben das verinnerlicht. Ne? Und zeigen mit dem Finger auf andere Leute, die das tun. Ja? Und, aber wenn uns Dinge plagen, und wir das Gefühl haben, wir haben einfach zu viel und alles drängt und eigentlich haben wir keine Zeit zu sitzen, dann sollten wir uns mal überlegen, ob wir da nicht einer falschen Ansicht aufsitzen. Ne, man nennt das falsche Ansichten im Buddhismus. Ne? Auch Verblendung oder Unwissenheit, aber ich bevorzuge das Wort falsche Ansicht. Ja? Vielleicht liegt es einfach daran, an diesem Glaubenssatz. Ja? Was machen wir in der Meditation, wenn wir denken, oh, ich muss das doch noch machen? Was machen wir dann? Ja? Springen wir dann auf und machen wir es? Ja, so finde ich nie Frieden. Ja? Ich meine, die Menschen gibt es schon, die setzen sich in den Gartenstuhl und wollen ihren Garten genießen. Und was passiert? Oh, das Gras ist nicht gemäht. Da ist Unkraut. Wie schaut denn das aus? Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Ja, so Menschen kommen nie zur Ruhe. Sie kommen nie zur Ruhe. Das Einzige, was uns hilft, ist zu sagen, morgen. Das ist die einzige Lösung. Morgen. Morgen ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit zu meditieren. Ne? Genau jetzt. Jetzt ist Zeit zu meditieren. Morgen. Ja klar, wir müssen jetzt nicht, der Buddha hat immer wieder den mittleren Weg, ja? Er hat nicht nur Faulheit. Ne? Aber jetzt ist Zeit zu meditieren. Jetzt wird nichts gearbeitet. Morgen in der Früh, oh klar, ne? Gehen wir wieder an unser Tagwerk und schauen, wie weit wir kommen. Ja? Das ist eine Lehre, die ich deswegen extra noch ich habe so ein paar Punkte rausgenommen. Ich meine, man kann nie umfassend vollständig, ist klar. Ne? Man kann immer nur ein paar Beispiele bringen. Und weil die auch unserem Lehrer Thich Nhat Hanh sehr wichtig ist und er war wirklich ein Vorbild, auch in dieser Hinsicht. Und ein Mönch hat das mal auf den Punkt gebracht mit der witzigen Bemerkung, man würde den Papst ja anreden mit seiner Heiligkeit. Ne? Und den Dalai Lama auch, ne? Aber den Thich Nhat Hanh solle man anreden mit seiner Faulheit. Ja. Aber er war nicht so faul, dass er nichts gemacht hat. Ne? Er hat es halt geschafft. Ne? Er hat halt zum Beispiel in den letzten Jahren hat er noch ein unglaubliches Programm hingelegt, also in den, was weiß ich, wie er 80 war und 85. In den Jahren hat er noch ein unglaubliches Programm für das Alter hingelegt, war wirklich auf vielen Retreats in der ganzen Welt Vorträge gehalten. Aber er hat nur eine Sache gemacht am Tag. Und wenn er einen Vortrag gehalten hat am Vormittag, dann hat er den Rest vom Tag sich freigenommen. Und er hat nicht Interviews gegeben am Nachmittag. Ja, oder was weiß ich. Er hat einfach den Vortrag gemacht und dann hat er frei gehabt. So hat er das gemacht. In Summe war es natürlich immer noch ein Riesenprogramm. Ne? Ja, aber er hat auch auf sich geschaut. Gut, his laziness. Ja, jetzt sehe ich, die Zeit läuft rasend davon. Aber ich denke, mit den paar Beispielen habe ich euch schon ein paar Gedanken gegeben, was es eigentlich braucht, um wirklich inneren Frieden zu finden. natürlich meditieren, auf den Atem achten, aber dann immer wieder schauen, wenn Schwierigkeiten auftauchen, was sind das für Schwierigkeiten, und sich mit denen konkret auseinandersetzen. Wir müssen auch praktisch nachdenken. Ja? Wie ich das am Beispiel jetzt Ärger gezeigt hatte und auch mit dem Gefühl, dass immer noch so viel Arbeit zu tun ist, ne? Mit den Gedanken an Unerledigtes. Gut. Ja, damit möchte ich diese Beispiele jetzt abschließen und nochmal den Zusammenhang bringen. Der Buddha hat gerne davon gesprochen, dass eben die drei Wurzelgifte gibt, Gier, Hass und Verblendung, und dass die uns das Leiden bescheren. Die halten uns ab davon, glücklich zu sein. Und mit Gier hat er halt gemeint, das ist schon eine Systematisierung. Mit Gier hat er gemeint, alle diese Vorstellungen, dass wir irgendetwas noch haben müssen, damit wir glücklich sind. Ja? Dass wir die Arbeit gemacht haben. Wir können ja erst glücklich sein, wenn die Arbeit gemacht ist, zum Beispiel. Ne? Das war das Problem, ne? Was wir überwinden müssen. Wir müssen lernen zu sagen, morgen, jetzt kann ich glücklich sein. Weil ich meditiere und meinen Atem beobachte. Ist doch wunderbar, ich habe Zeit. Und die Arbeit habe ich auch morgen verschoben. Und wenn sie in den Kopf schießt, sage ich, ja klar, morgen, mache ich morgen. Okay, und atme ein und atme aus. Das ist ganz wichtig, und sich diese Erlaubnis zu geben. Und wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ja, wenn wir dieses Problem haben, müssen wir uns mit dieser Frage Faulheit beschäftigen. Gut, also Gier, Hass sind all diese Vorstellungen, wo wir eben etwas vermeiden wollen, ja. Und Verblendung ist eigentlich eine Stufe tiefer. Verblendung ist also, wird auch übersetzt als Unwissenheit oder falsche Ansichten. Ne? Weil diese Gefühle von Gier und Hass kommen immer wieder aus falschen Vorstellungen. Ne? Beispiele, ne? Wir hatten das ja genug. Und wir kommen nicht drum herum, an diesen Dingen zu arbeiten. Und zwar nicht theoretisch an allen möglichen, sondern das, was konkret uns quält. Und das kann ja bei jedem was anderes sein, ne? Ja, ich meine, das ist es auch, ne? Das kann man pauschal behaupten, dass das sehr verschieden ist bei verschiedenen Menschen. Und je länger und je öfter wir das praktizieren, je weiter wir auf diesem Weg kommen, desto mehr Frieden stellt sich ein. Im Alltag, weil uns seltener der Hut hochgeht, sage ich mal. Ich meine, der Hut geht uns ja gerade hoch, wenn wir uns schon dreimal geärgert haben über die Person und die für völlig unmöglich halten. Und macht ja dieses, jenes und jenes falsch und dann noch was. Ne? Ja. Ja. Aber wenn wir natürlich uns mit diesen anderen drei Verfehlungen schon Frieden geschlossen haben, dann ist es ja eine erste. Ne? Ja doch, ist es. Ja, wenn es keine erste ist, haben wir nicht Frieden geschlossen. Ja? Okay. Also, dann stellt sich Frieden ein und dann stellt er sich auch ein in der Meditation. Und desto ruhiger und tiefer wird auch unsere Meditation. Wir werden belohnt durch einen ruhigen, klaren Geist. Und wir können die Stille genießen. Wir können genießen, dass in unserem Hirn endlich mal Ruhe ist. Nur das beruhigende Gefühl des Atems, der ein- und ausströmt. Des Bauchs, der sich bewegt, des entspannten Körpers. Der Körper wird ja auch immer entspannter. Dann warum sind wir verspannt? Weil wir uns eilen, weil wir kämpfen, ne? Weil wir uns ärgern. Ja? Das sind ja diese Dinge, die wir besprochen haben. Die führen ja dann zu körperlichen Verspannungen. Ja, die lösen sich dann auch. Wir werden lockerer und leichter. Und wenn unser Geist so ruhig ist, dann passiert aber noch viel mehr. Wenn dieser Geist so ruhig ist, und wir in diesem ruhigen Geist die Welt beobachten und hören, wie die Kinder spielen und wie die Vögel singen und wie die Uhr tickt und ich weiß nicht was, und der Nachbar raschelt, ist ja auch egal, oder Holz macht, ne? Also meine Nachbarn machen gern Holz, Holz macht. Und wenn wir das wirklich dann mit ruhigem Geist einfach annehmen können, zur Kenntnis nehmen können, einfach sein lassen können, dann passiert etwas ganz Unglaubliches. Dann verschwindet auf einmal diese Mauer zwischen uns und den anderen. Und auf einmal hören wir die Kinder, wie sie spielen, und es entsteht Freude. Und wir fragen uns, wo kommt jetzt plötzlich diese Freude her? Wieso ist auf einmal Freude da? Ja, warum? Das ist die Freude der Kinder. Die hat sich einfach manifestiert. Sie ist da, weil es ist keine Wand dazwischen. Ja? Und wir ärgern uns nicht über den Lärm des Holzmachens. Ne? Wir spüren den Nachbar, wie er es gerne tut und sich freut, dass er fleißig ist, ja? Vorsorgt für den Winter. Ja? Es ist ja so, oder? Ich meine, natürlich kriegen wir auch Leute mit, die streiten. Und wir spüren den Ärger, den Hass. Ja, natürlich hören wir hasserfüllte Rufe, ja, aus der Nachbarwohnung oder von der Straße. Ja, und dann werden wir Mitgefühl haben, oder? Dann werden wir uns sehen, ja, ich kann hier meditieren in aller Ruhe, in tiefem Frieden. Diese armen Leute haben nichts anderes zu tun, als zu streiten. Oder? Ich meine, ist doch, ne? Wir werden Mitgefühl haben. Wir werden mit ihnen atmen. Ne? Positive Energie erzeugen. Ne? Ja? Und einfach, und die entsteht aus dem Mitgefühl und dem Verständnis. Ne? Ja? Und so entsteht eben in dieser Tiefe der Meditation entsteht eben die tiefe Verbindung zu allem Leben auf dieser Erde. Und wir spüren, dass wir eben ein Teil dieses großen Lebens sind. Und das nennt man Nirvana. Dann sind wir in Nirvana. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Wir müssen es nur berühren, es ist immer verfügbar. Und wenn wir es gerade nicht sehen, dann liegt es an uns. Und deswegen üben wir ja, ne? Ja, also das ist unser Weg. Schön, dass ihr heute gekommen seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich kann euch nur empfehlen, geht diesen Weg mit.